Es ist Wendy, die nachher predigen wird. Trotzdem stehe ich jetzt hier. Und ich lese zuerst noch den Text aus Lukas 5, wo wir auch werden einblenden. Lukas 5, Kapitel 5, 17 bis 26. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzlehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, so dass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf eine Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen und ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerung ausspricht? Fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte, und ging Gott lobend und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie: Heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt.
In letzter Zeit habe ich viel von dieser Geschichte gelernt übers Gebet. Das mag euch wohl überraschen, weil hier nichts vom Gebet steht. Aber ich meine es im übertragenen, bildlichen Sinn. Die gleiche Geschichte kommt auch in den Evangelien von Matthäus und Markus vor. Und Markus sagt uns, es waren vier Männer, die den lahmen Mann getragen haben. Die vier Männer brachten ihren Freund zu Jesus, damit er ihm helfen konnte. Ist das nicht genau das, was auch wir machen, wenn wir Fürbitte tun, also für andere Leute beten? Darum sind diese vier Männer für mich Vorbilder geworden für das Gebet. Und ich hoffe, dass das, was ich von dieser Geschichte persönlich gelernt habe, euch auch helfen und inspirieren wird zum Gebet. Das Erste, was mich bei ihnen imponiert, ist ihren Glauben. Moment, ich gehe in die falsche Richtung. Muss das zurück. Sorry, ihr seht, warum ich eine No-Tech-Präsentation gemacht habe. Okay, Glauben, jetzt sind wir dran. Okay. Eben der Glauben von diesen Männern. Ob der gelähmte Mann selber Glauben hatte, das wissen wir nicht genau. Das ist nicht klar vom Text. Aber auf jeden Fall diese vier, weil Jesus hat es gemerkt und geschätzt. Als Jesus ihren Glauben sah, von den vier Männern, sagt er zu dem Mann, der gelähmt war: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Wir lesen in der Bibel, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihm gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Vielleicht denkst du, ich glaube schon, aber mein Glauben ist nicht so stark. Ja, darum bin ich froh, dass es auch diese Verse in der Bibel hat. Es war ein Mann, der kam zu Jesus und wollte, dass Jesus seinen kranken Sohn heilen würde, wenn er das könnte. Jesus hat geantwortet: Wenn ich kann, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Je besser, dass wir jemanden kennenlernen, umso mehr können wir herausfinden, ob diese Person vertrauenswürdig ist oder nicht. Also wenn du dich mit diesem Vater identifizierst, lies doch mehr über Jesus in der Bibel, um ihn besser kennenzulernen und zu sehen, wie vertrauenswürdig er ist. Wie zeigt sich denn der Glauben von diesen Männern, ihre Überzeugung, dass Jesus ihrem Freund helfen kann? Ich glaube durch ihres Handeln. Welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen, sagt uns Jakobus, der Bruder von Jesus. Also ein Glauben ohne Handeln ist kein echter Glauben. Wenn wir wirklich glauben, dass Jesus die Antwort ist auf die Bedürfnisse unserer Familie und Freunde, ja eigentlich von der ganzen Welt, dann müsste es unser Ziel sein, sie alle zu Jesus zu bringen, oder? Was bedeuten würde in allererster Linie, dass wir für sie beten. Vielleicht zeigt Gott uns dann sonst noch etwas, was wir machen können, aber auf jeden Fall wird unser Glaube, dass sie Jesus nötig haben, uns zum Beten führen, ja sogar treiben. Glaubst du wirklich, dass Jesus die Antwort ist für alle und alles? Kennst du dieses Drängen oder Treiben, für Leute oder Situationen zu beten? Hast du das erlebt? Wir sagen, wir glauben, dass Gott Gebet erhört. Aber beten wir wirklich? Ich muss mir selbst immer diese Frage stellen. Die vier Männer sind auch für uns ein Vorbild in ihrer Opferbereitschaft. Sie haben sich angestrengt und sich bemüht, ihren Kollegen zu Jesus zu bringen. Zuerst mussten sie ihn zum Haus tragen, wo Jesus war. Wir wissen nicht, wie weit das war. Vielleicht wohnten sie alle in der gleichen Stadt, vielleicht sind sie von weiter her gekommen. Dann mussten sie sich durch die Menge kämpfen. Entschuldigung, kranker Mann hier, bitte, Entschuldigung, Platz machen. Geht nicht. Und dann haben sie schlussendlich die zusätzliche Anstrengung auf sich genommen, den gelähmten Mann auf das Dach zu schleppen und ihn dann vor Jesus herunterzulassen. Was heißt denn das für uns in Bezug aufs Gebet? Einige Christen denken wohl, ja, wenn ich alt und schwach bin und nichts anderes kann, dann werde ich wohl mehr beten. Aber aufgepasst, das Gebet kostet Kraft. Wenn du jetzt nicht trainierst, glaube ich nicht, du wirst es im Alter können. Ist es euch aufgefallen, dass diese Männer offenbar auch bereit waren, für die Reparatur vom Dach zu bezahlen? Wie viel darf es uns kosten, Menschen zu Jesus zu bringen? Es kostet uns wahrscheinlich nicht Geld, aber wir können andere Sachen dafür opfern. Fernsehen, Lesen, Sport, Schlafen, um Zeit fürs Gebet zu gewinnen. Manchmal ist es gut oder nötig, dass wir, wie diese Männer, neben unseren normalen persönlichen oder gemeinsamen Gebetszeiten zusätzliche Anstrengungen auf uns nehmen. Zum Beispiel Fasten beim Beten. Oder ich weiß, dass ihr in der Mosaikkirche zweimal im Jahr 24/7 Gebetswochen ausführen. Das finde ich super. Aber es kostet sicher zusätzliche Kraft, sich dafür einzutragen, um 2 oder 3 Uhr morgens beten zu kommen, oder? Aber das Gebet ist ein kostbares Opfer an Gott von unserer Zeit, unserer Bequemlichkeit, unserer Energie. Es zeigt ihm, dass wir es ernst meinen. Wir wollen wie diese Männer bereit sein, auch die zweite Meile zu gehen im Gebet, sprich es uns wirklich etwas kosten lassen. Ich liebe die Überwindermentalität von diesen Männern. So wie die Menschenmasse ein Hindernis war für sie und dann noch die Treppe bis aufs Dach, gibt es auch viele Sachen, die unsere Gebete verhindern können. Es ist eigentlich unglaublich, wie viele Hindernisse sich auftürmen können, sobald wir uns entscheiden, wir wollen beten. Das habt ihr sicher auch erlebt. Einige von diesen Hindernissen finden wir in uns selber und andere in den Umständen. Wenn wir erkennen, dass die größten Hindernisse in uns liegen, ist es gut, uns dieser Männer zum Vorbild zu nehmen. Sie haben sich von nichts abhalten lassen, sondern haben einen Weg gefunden. Sie haben sich überlegt, wie können wir zum Ziel kommen? Und sie haben sich eine Strategie ausgedacht, damit sie die Hindernisse überwinden konnten. Wenn wir es ernst meinen mit dem Gebet, müssen auch wir konkrete und manchmal auch kreative Wege finden, um das Ziel zu erreichen. Von alleine wird wohl nichts passieren. Zum Beispiel beim Fitness überwinden einige Leute den inneren Schweinehund, indem sie mit einem Kollegen abmachen, um joggen zu gehen. Gleicherweise können wir auch uns mit jemandem verabreden, um regelmäßig zusammen zu beten. Das hilft uns mit der Selbstdisziplin. Oder wir entscheiden uns, einen Abend mit Gott im Gebet zu verbringen und schreiben das Datum in unseren Terminkalender ein, damit nichts dazwischen kommt. Wenn die Hindernisse eher in den Umständen liegen, können wir von der Beharrlichkeit, Entschlossenheit, Ausdauer von diesen Männern lernen. Als sie keinen Zugang zum Haus fanden, wo Jesus sich aufhielt, hätten die Männer sagen können, naja, wir haben unser Bestes gegeben. Vielleicht hätte es nicht sein sollen oder vielleicht ein anderes Mal. Aber wir sehen in ihnen eine Dringlichkeit, ein fast Getriebensein, die leider oft bei uns fehlt, finde ich. Ist es uns wirklich ernst mit dem Gebet? Wollen wir wirklich, dass Gott hilft? Glauben wir, dass er kann? Wenn ja, dann dürfen wir nicht aufgeben. Ich weiß, vieles im Gebet ist ein Geheimnis. Ich verstehe auch nicht alles, bis weitem nicht. Gott hört Gebet, aber der Mensch hat immer noch einen freien Willen. Aber ich sage mir, wenn schlussendlich jemand Jesus ablehnt, sollte es nicht an meinen mangelnden Gebeten liegen. Jesus betont die Wichtigkeit von der Beharrlichkeit und der Dringlichkeit in zwei von seinen Gleichnissen. Das Gleichnis von der Witwe und der ungerechten Richter und das Gleichnis vom Mann, der um Mitternacht seinen Freund um Brot bittet. Beharrlichkeit und Dringlichkeit scheinen Qualitäten im Gebet zu sein, die Jesus sehr schätzt. Er will, dass wir zum Durchbruch beten, wie es diese Männer buchstäblich gemacht haben durchs Dach. Als ich mir einen Titel für diese Predigt besann, habe ich an Beten verursacht Dachschaden gedacht. Spaß beiseite. Ich glaube, was kann uns helfen, durchzuhalten im Gebet? Ich glaube, die vielen Verheißungen in der Bibel über das Gebet können eine große Rolle spielen. Lassen wir sie uns anspornen. Keiner von den vier Männern hätte den gelähmten Mann alleine tragen können. Es hat alle vier gebraucht und sie mussten in Einheit zusammenarbeiten, sonst wären sie gar nicht vorwärts gekommen. Wir sind nicht immer gleicher Meinung mit allen anderen Christen, aber wie diese vier, die durch den gemeinsamen Glauben und ein gemeinsames Ziel verbunden waren, wollen wir nicht erlauben, dass Meinungsverschiedenheiten unsere Einheit im Gebet zerstören. Denn es liegt eine besondere Verheißung darauf. Jesus sagt nämlich, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Jemand wird sicher hier einwenden, wir können auch alleine beten. Ja, natürlich können wir das. Aber Gebetslasten gemeinsam tragen zu dürfen, darauf liegt einer der größten Segen unserer Gemeinschaft miteinander in Jesus. Eine Zusammenarbeit im Gebet macht es einfacher, schwere Lasten zu tragen und nicht aufzugeben. Wir können einander helfen, unterstützen und ermutigen dabei. Habt ihr gewusst, dass ein Zugpferd ca. 3600 Kilogramm alleine ziehen kann, aber zwei, die zusammenziehen, fast 11.000 Kilogramm, nicht wie erwartet zweimal, sondern dreimal so viel wie ein einzelnes Pferd. Und manche Pferde können anscheinend sogar zu dritt das Zehnfache ziehen. Unglaublich. Ich habe während 40 Jahren für meinen Vater gebetet. Es war schwer für mich in Japan, wo ich als Missionarin arbeitete, so weit weg von ihm zu sein. wegen der Distanz hatte ich fast keine Chance, mit ihm über das Evangelium zu reden. Und ja, ehrlich gesagt, er hat auch nicht großes Interesse gezeigt. Ich hatte Angst, er würde sterben, ohne an Jesus zu glauben. Damals war mir eine große Hilfe, diese Gebetslast für meinen Vater zusammen mit meinem Mann zu tragen. Es war wie in Galater 6,2, wo es heißt, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Hier ist das Gesetz von der Liebe gemeint. Nicht nur für das Anliegen von jemandem zu beten ist liebevoll, sondern auch zusammen mit jemandem für sein Anliegen zu beten. Das ist einer von den besten Wegen, einer anderen Person Liebe zu zeigen, finde ich. Ich erlaube mir hier ein Wort an die Ehemänner unter uns zu richten. Wisst ihr, was eure Frauen, wenn sie gläubig sind, sich höchstwahrscheinlich am meisten von euch wünschen, als Beweis eurer Liebe? Ihr wisst sicher jetzt, was ich sagen werde. Dass ihr mit ihnen zusammen beten würdet. Es ist mir aufgefallen, dass einige Männer unter dem Missverständnis leiden, ihre Frau erwarte, sie sollen ein richtiger Glaubensheld sein. Aus Angst, sie werden ihre Frau enttäuschen, weil sie sich nicht als Glaubensheld sehen, vermeiden sie dann das gemeinsame Gebet. Männer, ich verrate euch ein Geheimnis. Wir Frauen wollen keinen Glaubensheld, sondern einen ganz normalen Mann, der in aller Schwachheit mit uns zu Gott kommt. Du musst keinen unerschütterlichen Glauben aufweisen, keine großen Glaubensworte im Gebet verwenden. Komm einfach zusammen mit uns vor unseren himmlischen Vater und bitte mit uns um seine Hilfe. Wenn ihr konkreter wissen wollt, wie das gemeinsame Gebet aussehen könnte, könnt ihr nachher mit mir darüber reden oder fragt auch andere Ehepaare in der Gemeinde um Rat. Also nochmals, wenn du noch nicht regelmäßig mit deiner Ehefrau betest, möchte ich dir sagen, spring über den eigenen Schatten und versuche es. Es wird für eure Beziehung ein großer Segen sein, ich verspreche es euch. Zurück zu meinem Vater. Über Jahre haben nicht nur ich und mein Mann, sondern auch viele japanische Geschwister zusammen für uns, mit uns für ihn gebetet, in unseren Gebetstreffen. Ich betete natürlich mit ihnen für ihre Anliegen. Und so teilten wir Lasten miteinander und auch die Freude, als Gott Antworten schenkte. Und wie groß war unsere Freude, als mein Vater endlich, als er über 80 war, ein paar Jahre vor seinem Tod an Jesus Christus glaubte. Ich habe gerade von Japan gesprochen, wo mein Mann und ich 20 Jahre in der Mission waren, also 17 im Land und 20 insgesamt. Darum schalte ich jetzt eine kurze Japanisch-Lektion ein, um euch wachzuhalten. Ich muss zuerst gestehen, dass das, was ich jetzt sage, nie einem Japaner in den Sinn kommen würde. Aber ich als Ausländerin finde ich es sehr hilfreich. In einem japanischen Wort, nämlich diesem, kann ich die ganze Geschichte von Lukas 5 sehen. Lass mich erklären. Zuerst schauen wir das Symbol auf der rechten Seite an. Es heißt Chikara und bedeutet Kraft. Okay, jetzt schreiben wir es alle in der Luft. Okay, also Hände hoch. Wir fangen hier links oben an, gehen geradeaus und dann hinunter mit einem kleinen Haken. Und dann kommt der andere Strich. Okay, habt ihr das gemacht? Ich konnte nicht sehen. Okay, noch einmal. Also oben, aber Haken und dann. Okay, sehr gut. Jetzt habt ihr Chikara, Kraft, geschrieben. Falls du vergessen hast, wir reden gerade über die Zusammenarbeit, die so wichtig ist, so hilfreich ist im Gebet. Und wenn wir das linke Symbol zu Chikara hinzufügen, so, wird diese Kombination von Schriftzeichen als Kyoryoku ausgesprochen, was so viel heißt wie Zusammenarbeit oder Kooperation. Seht ihr, was wir hier haben? 1, 2, 3, 4 Mal Chikara oder Kraft. Das symbolisiert für mich die 4 Männer in unserer Geschichte, die sich mit vereinten Kräften für den Kollegen eingesetzt haben. Und als sie das machten, wer war auch dabei? Was haben wir noch hier? Jesus, ein Kreuz. Genial, finde ich. Kommt euch vielleicht ein Bibelvers in den Sinn, der das genau ausdrückt? Wir haben schon den ersten Teil davon gehört. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei, oder in unserem Fall vier, in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Also laut dieser Verheißung bekommen wir nicht nur das, wofür wir beten, sondern auch die Gegenwart Jesus ist uns besonders versprochen, wenn wir gemeinsam beten. Darum möchte ich euch heute ermutigen, nehmt jede Gelegenheit wahr, mit anderen Gläubigen zusammen zu beten. Ob in der Familie, Kleingruppe oder verschiedenen Gebetstreffen der Gemeinde. Besonders das lang ersehnte Heil von geliebten Menschen oder die Bedürfnisse von der Welt sind schwere Lasten. Manchmal zu schwer für eine Person alleine. Und so hilft es uns sehr, im Gebet durchzuhalten, wenn wir mit anderen zusammen für diese Anliegen beten können. Zwei Kolleginnen und ich haben vor ein paar Jahren eine Gebetsgruppe gegründet, wo wir regelmäßig zusammen für unsere noch nicht gerettete Familienmitglieder beten. Wir nennen die Gruppe die Dachsteiger-Gruppe zur Ehre von den vier Männern. Zum Nachahmen möchte ich euch ermutigen. Wir nehmen immer einen Bibelvers, eine Verheißung und das ist so Basis für unsere Gebete. Gehst du in die Gebetstreffen von der Mosaikkirche? Wenn es schwierig ist, körperlich mit anderen präsent zu sein, um mit ihnen zu beten, kann man auch am Telefon mit anderen beten. Oder eine andere Möglichkeit ist, nach einem solchen Gebetskalender zu beten, wie die OMF immer jeden Monat herausgibt. Dann weißt du wenigstens, wenn du alleine zu Hause betest, dass du mit vielen anderen vereint bist, die für das Gleiche am gleichen Tag beten. Eben, ich habe einige mitgebracht und sie liegen da gerade vor der Tür, wenn du hinausgehst. Bitte bedient euch. Ich möchte sie nicht alle wieder nach Hause schleppen. Ich hoffe, ihr habt, wie ich, etwas von diesen vier Männern gelernt, das euch zum Gebet und besonders zum gemeinsamen Gebet inspiriert. Aber die größte Inspiration zum Beten finden wir, wenn wir Jesus selber anschauen. Jesus spricht von sich in dieser Geschichte als der Menschensohn. Aber er macht Sachen, die nur Gott kann, weil er Gott und Mensch ist. Als Mensch, der 33 Jahre auf dieser Erde gelebt hat, hat er Verständnis für unsere Schwachheit, unsere Müdigkeit, Enttäuschungen, Verletzungen, Versuchungen und so weiter. Und wir sehen, wie barmherzig und liebevoll er ist. Als die vier Männer den Kollegen durchs Dach herunterließen, war Jesus nicht gerade beim Tee trinken, sondern mitten in seiner Predigt. Aber er hat sich nicht über die Unterbrechung geärgert. Er hat nicht gesagt, also jetzt bin ich beim Punkt 3 meiner Predigt, wenn ich fertig bin, kümmere ich mich schon um dich, bitte warten Sie hier. Im Gegenteil, er wendet sich dem Gelähmten sofort zu und spricht sehr freundlich und ermutigend zu ihm. Mein Freund. Er war sofort willig, ihm zu helfen. So ist unser Gott. Wir können jederzeit ins Gebet zu ihm gehen und er heißt uns willkommen. Er freut sich über unseren Glauben, es mag noch so schwach sein. Die Tatsache, dass wir beten, zeigt, dass wir Glauben haben und das freut ihn. Eine Frage. Wer weiß noch, was die Männer Jesus gesagt haben, als sie ihren Kollegen durchs Dach heruntergelassen haben? Okay, eine fiese, unfaire Frage, weil sie nichts gesagt haben, oder? Vielleicht haben sie gedacht, das Problem sei so offensichtlich, dass sie nichts sagen müssten. Sie waren einfach erleichtert. Endlich haben wir den Freund zu Jesus gebracht, endlich geschafft. Ich hätte aber so gern ihre Gesichter gesehen, als Jesus den Mann anschaute und ihm sagte, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Sicher waren die Männer auf dem Dach total verdutzt, ja gar fassungslos. Nein, vielleicht wollten sie eigentlich durchs Dach, durchs Loch zu Jesus herunterrufen. Also Jesus, sorry, es muss irgendwie ein Missverständnis vorhanden sein. Es geht nicht um Sünden. Jemand hat etwas von Sünden gesagt. Seine Beine sind das Problem. Siehst du nicht? Er kann nicht laufen. Natürlich hat Jesus gemerkt, dass seine Beine gelähmt waren. Nachher hat er sie auch geheilt. Aber weil er Gott ist, hat er gewusst, dass das größte Problem von diesem Mann nicht die Heilung seiner Beine war, sondern die Befreiung von seiner Schuld. Die innere Heilung durch die Vergebung seiner Sünden. Das soll uns Mut machen. Erstens, wir müssen nicht immer viel sagen. Ein stilles Gebet geht auch. Und auch wenn du nicht einmal weißt, was sagen, worum soll ich beten in dieser Situation? Ich bin überfordert, ich weiß es nicht. Bring trotzdem die Leute einfach zu Jesus, weil er es weiß. Diese Art vom Gebet möchte ich selber mehr üben. Vielleicht einfach den Namen von einer Person nennen und dann still sein vor Gott, weil Gott viel besser weiß als ich, was nötig ist. Ja, natürlich dürfen und sollen wir Gott ganz konkret um Sachen bitten. Das ist auch biblisch. Aber ich glaube, da ist es wichtig, beharrlich sein, nicht mit fordernd sein zu verwechseln. Im Gebet müssen wir immer demütig bleiben und merken, dass wir nicht besser wissen als Gott, der alles weiß. Wir wollen im Gebet fest an die Weisheit von Jesus denken, weil er die beste Art von Hilfe und auch die richtige Reihenfolge und das richtige Timing weiß. Manchmal sind wir enttäuscht, weil Gott anscheinend unsere Gebete nicht beantwortet oder nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber könnte es manchmal nicht sein, dass Gott nicht das macht, was wir gerne hätten, weil er sich zuerst um andere, tiefere, wichtigere Bedürfnisse kümmern will, von denen wir vielleicht keine Ahnung haben, so wie wir es in dieser Geschichte sehen. Jesus weiß alles, er ist weise und wir wollen ihm vertrauen, das Richtige zu tun. In solchen Fällen sind mir solche Verse sehr hilfreich. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel über die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Oder der Mose hat geschrieben über Gott, er ist der Fels, seine Werke sind vollkommen, er macht keine Fehler. Denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Als Gott hat Jesus auch genau gewusst, nicht nur was im Herzen vom gelähmten Mann war, sondern was die Schriftgelehrten und Pharisäer dachten. Was Jesus sagte, erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht? Fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Diese Männer waren Vertreter der religiösen Behörden und sie waren gekommen, um die Lehre dieses neuen, unorthodoxen Rabbis zu prüfen. Sie haben Jesus' Wort als Gotteslästerung eingestuft und sie waren empört. Ja, durch das Behaupten, er habe die Autorität, Sünden zu vergeben, hat Jesus nämlich ganz klar gesagt, er sei Gott. Die Schriftgelehrten haben ihn also richtig verstanden. Aber Jesus hat auch Erbarmen gehabt mit den Gelehrten, mit ihren intellektuellen, theologischen, geistlichen Blindheit oder Zweifeln. Er hat sie herausgefordert, seine Worte ernst zu nehmen und liefert ihnen gerade Beweis, dass seine Worte stimmen, indem er den Mann auch körperlich heilte. Das sollt ihr wissen, sagt er, oder damit ihr wisst, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Und sofort stand der Mann auf. Falls du mit intellektuellen Fragen oder Zweifeln kämpfst, darfst du sie auch zu Jesus bringen und Hilfe von ihm erwarten. Jesus ist allwissend, er weiß genau, was das wirkliche Problem ist und er ist auch weise, er weiß, was die Lösung dazu ist. Und er hat die Macht und die Autorität zu heilen, vergeben und helfen auf jeder Ebene. Ich finde, je mehr ich die wunderbare Charakter von Jesus erkenne, desto mehr zieht es mich zu ihm hin ins Gebet. Zum Schluss. Heute haben wir viel über das Gebet nachgedacht, besonders der Aspekt von der gemeinsamen Fürbitte. Ich fasse zusammen. Das Vorbild von den vier Männern. Ein Vorbild vom Glauben. von der Opferbereitschaft, eine Überwindermentalität, Beharrlichkeit, Dringlichkeit, Einheit und Zusammenarbeit. Wir sahen, dass ein besonderes Segen auf dem gemeinsamen Gebet liegt. Aber die wahre Inspiration zum Gebet kommt, wenn wir auf Jesus schauen. Unser wunderbarer Herr ist verständnisvoll, weil er selber Mensch geworden ist. Er ist barmherzig, liebevoll und freundlich. Er freut sich über unseren Glauben und ist willig, uns zu helfen. Als allmächtiger Sohn Gottes ist er allwissend und weise und er hat die Macht, zu heilen, zu vergeben und zu helfen, was auch immer für Bedürfnisse vorhanden sind. Darum wollen wir vermehrt, alleine oder besonders zusammen, mit Vertrauen zu ihm ins Gebet kommen. Und wir wollen zum Schluss miteinander beten. Allmächtiger Gott, unser Vater, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir danken dir für dein Wort. Danke, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist und uns so gut verstehen kannst. Welch ein Vorrecht, dass wir mit allem durch dich zum Vater kommen dürfen. Danke für das, was wir heute über dich gelernt haben, Herr Jesus. Hilf uns, es im Kopf zu behalten, damit wir oft und gerne zu dir ins Gebet kommen. Danke auch für alles, was wir durch diese Geschichte über das Gebet gelernt haben. Hilf uns, bereit zu sein, dieses Vorrecht, diese heilige Verantwortung auf uns zu nehmen, koste es, was es möge, damit Menschen gerettet und geholfen werden, damit dein Name verherrlicht wird und dein Reich komme. Amen.